Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Thomas.
Hallo Jana, grüß dich.
Na, wie ist es?
Ja, ganz gut. Wir nehmen diesmal ein bisschen früher auf, vorab. Und hier um die Ecke im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen war gerade Taylor Swift und deswegen stand das ganze Ruhrgebiet Kopf und Gelsenkirchen wurde kurzzeitig umgenannt zu Swiftkirchen.
Swiftkirchen?
Genau.
Warst du auch?
Ich nicht, ich bin kein Swifty. Ich kann den Hype auch nicht so richtig nachvollziehen, aber da haben sehr viele Leute sehr viel Spaß dran gehabt und ich habe etliche Leute gesehen mit Autos, die sich irgendwie die Scheiben bemalt haben und die tauschen immer Armbänder auf diesen Konzerten und haben dann quasi die ganzen Arme voll. Mit Armbändern, wenn sie dorthin gehen, mit unterschiedlichen Botschaften drauf und alles drum und dran. Da gibt's so eine richtige Fankultur und das hat man auf jeden Fall mitbekommen, egal wo man im Ruhrgebiet war. Das fand ich ganz lustig. Und ich kenne auch einige Leute, die da waren. Ich kenne sogar eine Person, die war 3 Tage hintereinander da.
Wieso denn 3 Tage? War das nicht nur
weil
ein Tag?
Das waren 3 Tage hintereinander, 3 Konzerte.
Und, das dreimal hintereinander abgezogen.
Sie ist so ein extremer Fan, dass sie wirklich 3 Tage hintereinander da war und hat auch gesagt, das ist bei den Swifties ein bisschen verpönt, wenn man den anderen die Plätze wegnimmt, wenn man dann 2-mal dahin ist oder so. Und die hat aber gesagt, das ist mir egal, das ist die Chance meines Lebens und ich muss da jetzt irgendwie hin.
Das heißt, jetzt das gleiche Konzert 3-mal angeschaut.
Ja.
Geil.
Das fand ich auch sehr amüsant. Und ansonsten wirklich, ich bin Samstag, weiß ich gar nicht, wo ich war, irgendwie freitags auch noch irgendwie einkaufen gewesen und so. Und überall habe ich irgendwelche Leute gesehen, die sich vorbereitet haben oder gerade von diesen Konzerten kamen oder irgendwas anderes. Das war schon amüsant auf jeden Fall.
Sehr gut.
Bist du Swiftie?
Oder auch nicht? Ich bin kein Swiftie, aber ich wäre hingegangen, wenn sie nach Kopenhagen gekommen wäre. Ich glaube, sie war nur in Stockholm.
Ja.
Also ich würde mich jetzt nicht als Swiftie bezeichnen, aber ich kann ihrer Musik schon einiges abgewinnen. Ja, ich wäre hingegangen.
Hm? Okay.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall das, was das Ruhrgebiet unterhalten hat. Also wie gesagt, Swiftkirchen, Gelsenkirchen wurde kurzweilig umbenannt und es gab sogar ein paar Stadtschilder, die dafür produziert wurden.
Nein!
Ja, fand ich auch sehr schön.
Herrlich.
Ja. Ja, ansonsten habe ich hier die nächste Hitzewelle überstanden mit über 30 Grad Tagen. Da bin ich immer ganz froh. Ich habe ja beim letzten Mal schon mal Leid geklagt, aber da geht's ja allen unterschiedlich. Ich bin da immer sehr stark von betroffen. Mhm. Wie war das Wetter bei dir?
Ich vermisse die Wärme. Also man muss jetzt ja fairerweise sagen, es ist jetzt mein dritter skandinavischer Sommer und es lässt zu wünschen übrig, kann man sagen. Also wir haben oft sehr gutes Wetter im Mai und dann wird es so irgendwie so ab Mittsommer, also am längsten Tag des Jahres, wirklich schlecht und haben eigentlich nur Regen. Und das ist ja dann ganz gerne mal irgendwie was Leute auch als Zeichen dafür nehmen, dass der Klimawandel überhaupt nicht existiert. Aber wenn man sich dann mal anschaut, was so die Vorhersagen sind, wie sich das Wetter eben auch ändern soll, dann ist das eben auch für Norddeutschland und natürlich Kopenhagen ist dann ja auch nicht weit weg, ist eben die Vorhersage, dass man da viel mehr regnerische Sommer einfach haben wird. Und das ist hier also wirklich ständig nur am Regnen gewesen in den letzten Wochen und einfach kühl, also unter 20 Grad, 18, 19 Grad. Ja. Und deswegen muss ich sagen, ist jetzt mein Wochenende sehr schön gewesen. Ich habe es im Endeffekt nur am Strand verbracht, weil wir hatten 24 Grad und Sonnenschein. Besser wird's nicht in Dänemark. Der erste richtige Sommertag, das erste richtige Sommerwochenende. Und ja, es war gefühlt ganz Dänemark am Strand. Genau.
Okay, das glaube ich auf jeden Fall. Klingt aber auch nach der perfekten Temperatur für mich. Also 24 Grad und Sonnenschein.
Thomas,
klingt auf jeden Fall,
ich kann, ja, vielleicht,
sein darf.
Vielleicht musst du aus dem Ruhrgebiet weg.
Ja. Aber sehr schön, also das heißt, ja. Du konntest mal durchschnaufen, bei dir.
Ja,
ich war viel
schnorcheln.
Ja.
Ja, also mich bringt das immer sehr runter. Ich tauche ja auch. Ja. Und Tauchen, Schnorcheln sind so Dinge, die, da kann ich sehr gut entspannen. Irgendwie, wenn man den Kopf unter Wasser steckt und einfach nichts mehr hört, nur noch Wassergeräusche und einfach ganz friedlich Fischen zugucken kann und ein paar Garnelen auf dem Boden. So, das ist, bin dann da durch die Seegraswiesen geschnorchelt am Wochenende und habe mich ein bisschen entspannt, weil ja, du hast recht, es ist nächste Woche, deswegen zeichnen wir auch vorher auf. Wieder viel los bei mir. Ich bin wieder auf der Feldstation und unterrichte der kürzeste Tag sind 13 Stunden und der längste sind 16 Stunden. Und da wäre das einfach nicht machbar, dann noch aufzunehmen.
Ja. Ja. Nachvollziehbar. Vor allem muss man sagen, beim letzten Mal haben wir noch in so einer Woche aufgenommen und haben uns dann spät abends noch getroffen. Und du warst auch fit gefickt und fertig eigentlich von diesem Tag. Für mich war auch der ganze Tag durch und ja, ich glaube, das tut auch dem Podcast gut, wenn wir ein bisschen mehr auf der Höhe sind.
Absolut. Ja. Wir haben draus gelernt.
Sehr schön. Ja, ansonsten steht bei mir einiges an Forschung an. Also wir haben gerade noch die ganzen Geländearbeiten laufen. Das ist in der Insektenforschung eigentlich immer so, dass das ein bisschen begleitend ist, meistens zu der Vegetationsperiode. Das heißt irgendwie Ende März, Anfang April, da wo es irgendwie anfängt mit den Pflanzen, die hochschießen. Da geht's eigentlich auch los mit den ganzen Insektengesellschaften, die untersucht werden. Und das zieht sich dann so bis in den Oktober rein, irgendwie manchmal noch Anfang November. Und jetzt gerade ist wirklich viel zu tun. Ich freue mich aber, weil wir echt ein paar schöne Projekte haben. Und ein Projekt, da komme ich leider selbst zu wenig zu. Ich mag es nämlich an der Mosel ganz gerne. Das ist aber im Moseltal aktuell in Rheinland-Pfalz.
Wegen dem Wein oder?
Nicht wegen dem Wein. Der zieht ja die meisten Leute dahin. In dem Fall geht es um einen Schmetterling. Aber das Moseltal ist so ein sehr wärmebegünstigtes Gebiet. Und das zieht sich eigentlich auch durch bis Frankreich. Und bei ganz vielen Tier- und Pflanzenarten, die so sehr wärmeliebend, viel Sonne brauchen. Die sind da entlang dieser Hänge, die auch gut für den Wein geeignet sind. Das ist im Prinzip so eine Einwanderungsschiene für solche Arten. Ich habe da auch schon neue Käferarten für Deutschland gefunden in dem Moseltal, die es vorher noch nicht bei uns gab, beziehungsweise um die man noch nicht wusste. Die hat es wahrscheinlich schon gegeben. Aber da gibt es einen Schmetterling, den Mosel-Apollo. Der ist dieses Jahr auch der Schmetterling des Jahres geworden. Der droht eben im Moseltal auszusterben. Und der Apollo-Falter ist grundsätzlich so ein sehr stark gefährdeter Falter, der auch eigentlich so im Wesentlichen im Alpenraum vorkommt. Also das heißt, er bewohnt eher Hochgebirge und Vorgebirge in Europa und die Populationen sind überall eingebrochen und es gibt ein Reliktvorkommen im Prinzip im Moseltal, was da auch als eigene Unterart geführt wird, weil die nächsten Vorkommen sind halt viele, viele hunderte Kilometer entfernt und das ist da Parnassius Apollo Winningendis, der ist nach Winningen benannt. Das ist ein Ort da quasi in der Mosel. Und historisch sind
die.
Wie
sieht denn der aus? Ich google ihn gerade für alle, die den Apollo-Falter so wie ich nicht kennen.
Ja, der sieht sehr schön aus.
Der rote Apollo.
Genau, der rote Apollo.
Und der ist aber echt hübsch.
Der sieht sehr schön aus und vor allem, das ist wirklich ein riesengroßer Schmetterling. Also der hat so 6 bis über 8 Zentimeter Flügelspannweite. Wirklich ein sehr großer Schmetterling und ist schön weißlich gefärbt im Wesentlichen, geht dann in vielen Bereichen in Graubereiche rein und hat dann ein Fleckenmuster im Prinzip von schwarzen Flecken und teilweise intensiven roten Flecken.
Es sieht aus wie so Granatapfelkerne.
Genau, diese roten Flecken sehen echt so ein bisschen aus. Und das ist wirklich auch einfach ein beeindruckender Falter. Also wenn man den draußen fliegen sieht, den übersieht man auf gar keinen Fall.
Guck mal, der ist sogar Schmetterling des Jahres 2024.
Genau. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass es dem Mosel-Apollo gerade so schlecht geht. Das ist der Grund, weshalb der Schmetterling des Jahres jetzt dieses Jahr auch geworden ist, um so ein bisschen auf diese Probleme dieses Falters aufmerksam zu machen. Weil diese Populationen da so stark einbrechen, dass der aktuell ohne im Prinzip den Besatz mit einzelnen Faltern aus Zuchtanlagen, wo die Art jetzt künstlich gezüchtet wird, vermutlich gar nicht mehr existieren würde. Und die Ursachen sind nicht wirklich bekannt, weil man ja einfach nur weiß, dass sich viele Dinge ändern. Klimatisch ändert sich sehr viel. Pflanzenschutzmittel werden da sehr stark eingesetzt letztlich in diesen Bereichen der Hänge. Und die Belastungssituation ist bislang aber nicht vernünftig ermittelt worden. Und da haben wir halt gesagt, dass wir das gerne tun würden. Also das heißt, wir untersuchen jetzt quasi dort. Und unser Ansatz ist ja aber immer nicht nur auf einen Falter zu schauen, sondern im Prinzip diesen Fokus so ein bisschen wegzunehmen von dem reinen Artenschutz. Und wir sagen halt, dass wir im Prinzip die Lebensräume des Mosel-Apollos untersuchen mit den Belastungssituationen für diese Art, aber eben auch für die anderen Arten, die anderen Artgesellschaften, die da vorkommen, weil das eigentlich eine ganze Menge von Gesellschaften sind. Und sehr viele Gelder momentan da reingesteckt werden, um diese Art zu erhalten. Und das ist da so schwierig, weil das nicht mal Naturschutzgebiete sind. Also das heißt, das ist teilweise wirklich inmitten von Weinbauflächen in diesen Hängen. Und es gibt da den Apollo-Steg, also extra einen Wanderweg für diesen Falter, wo man ihn damals gut beobachten konnte, vielleicht noch so vor 10, 12 Jahren. Und an diesem Apollo-Steg kann man heute so viel rumlaufen, wie man möchte. Da findet man eher keinen Falter mehr. Und das ist natürlich irgendwo auch ein totales Wahrzeichen in Rheinland-Pfalz. Also die sind eigentlich sehr stolz, diese Art da zu haben. Mhm. Haben erst eine andere Schmetterlingsart verloren. Im Prinzip an einer anderen Stelle. Ein Dickkopffalter, der ist quasi schon, ja, der Lorelei-Dickkopffalter, der ist schon verschwunden und gilt jetzt als ausgestorben. Also ausgestorben oder verschollen. Und das möchte man natürlich tunlichst vermeiden irgendwie mit dieser Art. Und da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Also das heißt, wir messen da im Prinzip auch Pflanzenschutzmittelbelastungen von den Insekten vor Ort und letztlich auch von unterschiedlichen Pflanzen, die in Frage kommen als Futterpflanzen für diese Arten.
Ja, ich wollte gerade nachfragen, weil ich lese hier gerade beim BUND, dass die Raupe sich von einer weißen Fetthenne ernährt. Auf die musste ich erstmal googeln. Man merkt, ich habe es terrestrisch nicht so drauf. Und die Falter saugen Nektar an blau-violetten Blüten wie Flockenblumen und Kartäusernelken. Wie sieht denn das dann aus? Guckt ihr euch auch an? Sind diese Futterpflanzen überhaupt da vorhanden? Oder wie sieht das aus? Was wird das auch kartiert?
Das Spannende ist eigentlich, die Futterpflanze ist da überall vorhanden in den Hängen. Also alles ist voll damit. Okay. Und man weiß auch nicht, warum, woran es halt dann so wirklich liegt, dass die Raupen so selten da sind, beziehungsweise dass der Falter das nicht mehr so richtig schafft. Also es gibt im Prinzip mehrere Theorien. Vor einigen Jahren haben wir im Prinzip schon dort nachgefragt und also die Debatte ist schon ewig alt und da wird viel auch gepflegt im Prinzip in diesen Hängen für diese einzelnen Arten. Und ja, wir haben eigentlich schon immer gesagt, wichtig ist ja das, was wir wissenschaftlich messen und bewerten können, dass wir das auf jeden Fall tun, um einzuschätzen, ist das ein mögliches Risiko oder nicht. Und Pflanzenschutzmittel spielen natürlich so in den gesellschaftspolitischen Debatten eine relativ große Rolle in den letzten Jahren. Und trotzdem misst niemand diese Pflanzenschutzmittel. Und da haben wir halt auch gesagt, so das funktioniert ja nicht. Also ihr könnt ja nicht hier mutmaßen im Prinzip, sind das irgendwelche möglichen Risiken, wenn man nicht wenigstens mal solche Belastungssituationen gemessen hat. Und ja, liegt es wirklich daran oder sind es vielleicht auch andere Faktoren? Sind es wirklich klimatische Aspekte, die da eine Rolle spielen? Und das Spannende ist eigentlich, die Raupen, die haben halt so die Situation, dass sie wirklich sehr, sehr stark exponiert eigentlich auf diesen Felsen an dieser Futterpflanze sitzen. Und es ist unklar, ob die so ein bisschen Präferenzen haben. Also es gibt zum Beispiel auch so eine Sache, was wir gefunden haben in der Literatur, dass zwischendurch die Pflanze in einer rötlicheren Form vorkommen kann, die nicht ganz so viel Chlorophyll im Prinzip ausgebildet hat. Ja. Und das könnte auch sein, dass die teilweise diese Pflanzen ein bisschen bevorzugen. Woran das dann genau liegt.
Bei der weißen Fetthenne jetzt oder bei welcher?
Genau. Woran das liegt, weiß man nicht so richtig. Die weiße Fetthenne ist wirklich total häufig. Also die prägt da so richtig das Bild jetzt eigentlich auch im Sommer. Ne? Man hat da auch, wenn man da ist, die blüht weiß. Aber das Interessante ist, dass so diese Pflanzenteile zwischen der Blüte, der Stängel und alles drum und dran, die sind so ein bisschen pinkfarben und deswegen wirken diese weißen Blüten teilweise sehr pinklich in der Landschaft. Und das sieht irgendwie total schön aus. Also es ist ja eine spannende Sache. Genau, und ja, jetzt gibt es schon seit vielen Jahren eigentlich Leute, die sich sehr stark einsetzen für den Mosel-Apollo. Und dann halt auch die Politik natürlich, die da so ein bisschen unter Druck gerät, dass man da irgendwie jetzt was macht und aktiv wird. Und wir freuen uns jetzt halt so als wissenschaftlicher Akteur im Prinzip so eine Untersuchung durchführen zu können, weil wir das eigentlich sowieso schon getan haben, auch in den letzten Jahren. Also wir haben teilweise diese Lebensräume eben schon beprobt, weil das ganz wichtig war im Rahmen von anderen Forschungsprojekten. Und wir eben sehen, dass das Potenzial, was eigentlich da ist rechtlich, um einzelne Lebensraumgesellschaften oder sowas da auch zu erhalten, nicht so wirklich ausgeschöpft wird. Und das Schwierige hier halt wirklich, dass der Falter nicht mehr in einem Naturschutzgebiet unterwegs ist. Also das heißt, es ist zwar in Teilen da ein Natura 2000-Gebiet, also ein FFH-Gebiet, aber lokale Maßnahmen umzusetzen und Auflagen im Prinzip zu geben, was auch Bewirtschaftung angeht, das kann man eigentlich rechtlich nur so wirklich, wenn das auch ein Naturschutzgebiet wäre. Also es gibt einen rechtlichen Rahmen, der da lokal viel mehr ermöglichen würde. Und da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wie will man versuchen, solche Arten zu erhalten, wenn die nicht durch ein Schutzgebiet abgedeckt sind? Ne? Also die Population nicht wenigstens irgendwie die letzten, die es noch gibt, in irgendeiner Form halt einen rechtlichen Schutz wirklich bekommen. Und da muss man jetzt mal schauen. Aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr auf die Ergebnisse und auch, dass wir da halt konstruktiv beitragen können, dass diese Art vielleicht noch erhalten werden kann.
Wie stehst du denn überhaupt zu dieser grundsätzlichen Debatte? Ich weiß, dass es viele oder einige WissenschaftlerInnen irgendwie auch gibt, die sagen, ja komm, das ist wirklich auf jede Art drauf an, die wir da verlieren. Also muss man jetzt alles tun, um diesen Moselfalter irgendwie zu erhalten? Oder kommt es nicht viel mehr darauf an, dass wir die Funktionen dieser Arten erhalten? Also die Rolle, die sie im Endeffekt im Ökosystem spielen. Wie stehst du dazu?
Ja, ich bin ja, glaube ich, einer der Verfechter, die im Prinzip genauso in die Richtung gehen, dass man eben versucht, von diesem absoluten Fokus, der momentan herrscht, auf den Artenschutz eben wegzukommen, weil man einfach, wir haben ja sehr große Probleme. Also zum einen die Probleme, dass sich Landschaften auch einfach verändern. Also es sind ja sowieso keine stabilen Systeme in der Form, sondern die sind ja im stetigen Wandel. Und wir sehen ja jetzt eigentlich die Herausforderungen vom Klimawandel, was wir da eigentlich mitbekommen, wie schnell sich solche Gesellschaften innerhalb von wenigen Jahren im Prinzip ändern und wie viele Arten man dort verliert und zugewinnt. Also dass das Ganze wirklich auch in vielen Teilen ein Wandel ist. Und ich finde bei solchen Projekten das immer besonders schlimm, dass so viel Geld in einzelnen Artenschutz gesteckt wird. Also weil dieser Artenschutz blendet halt wirklich in der Regel eigentlich alles andere aus. Und man ist dann in einem Gebiet unterwegs und ich sag mal, jetzt wie nimmt man es jetzt irgendwie vernünftig als Bild, wenn man jetzt irgendwie nimmt ein Naturschutzgebiet und sagt, das ist jetzt mein Unternehmen und das ist meine Firma und ich bin jetzt irgendwie derjenige in der Verwaltung, der diese Firma im Prinzip hier verwalten muss und muss das machen. Und wenn ich dann inventarisiere und nimm dann im Prinzip nur die Türklinken und Klopapierhalter und kümmere mich dann im Prinzip nur darum, dann kann ich auch nicht einstufen, wie das Unternehmen funktioniert, in welche Richtung es da geht, sondern mein Blick ist sehr stark eingeschränkt. Und das ist im Prinzip auch mit diesen Arten in vielen Fällen so. Es ist zwar durchaus so, dass die Arten uns ja Rückschlüsse geben, als Indikatoren wirken können, aber auch diese Indikationen häufig ja nicht lokale biologische Vielfalt mal getestet hat. Also das heißt, funktioniert das hier im Prinzip für die lokale biologische Vielfalt, sondern die Indikation wird ja auch eigentlich nur getestet über einzelne Korrelationen, wird vielleicht nur getestet über bloße Interpretation von Erfolgsmaßnahmen, bei Schutzmaßnahmen beispielsweise. Also das heißt, dass die Maßeinheit momentan im Artenschutz ist eigentlich, die Art wird häufiger, die Individuenzahl wird größer. Und das ist eigentlich, wissen wir in der Ökologie, dass das halt manchmal eben leider gar nicht so einfach ist und Arten halt auch in Konflikten untereinander stehen und nicht automatisch mehr Individuen von der Art, die ich jetzt schützen möchte, heißt, dass quasi es der Art besser geht, es der Population besser geht und vor allem auch die lokale biologische Vielfalt erhalten bleiben kann. Also ich finde das grundsätzlich sehr schöner, wenn man sagt, man löst sich von diesem Artenschutzgedanke ein bisschen stärker. Also ich möchte das nicht so absprechen, weil ich immer denke, es gibt ja auch einfach genügend Akteure irgendwie, die sich für einzelne Sachen interessieren. Und vor allem sind, glaube ich, auch so Menschen, die so für eine Art brennen, total wichtig. Also man kriegt das ja auch total häufig mit. Ich habe auch eine Art der Woche nachher mitgebracht, da kann man das mal so ein bisschen zeigen, irgendwie wie so eine, wie Herzblut dann einfach dazu führt, dass im Prinzip auch so eine Art im Prinzip erhalten werden kann. Aber bei dem, was wir doch an der Fläche haben und was wir an Werkzeugen haben, wäre es natürlich deutlich sinnvoller, wenn wir sagen, wir versuchen lieber biologische Vielfalt zu erhalten, die lokal typisch ist, wozu die Arten auch gehören. Oder ich drehe den Spieß dann um und sage, Artenschutz gerne, aber dann für alle Arten. Und ja, dann wird's kompliziert, aber ja, das ist eigentlich so der Punkt. Also das Auswählen davon ist ein deutlich stärkerer menschlicher Bias meines Erachtens, als zu sagen, man nimmt Lebensraumgesellschaften. Ja, und was bei dir, siehst du das so, vor allem auch in aquatischer Hinsicht?
Ja, ich bin, glaube ich, jemand, der sich wissenschaftlich eher auch viel mit Eigenschaften von Arten beschäftigt und ja, wie du schon auch gesagt hast, mit Interaktionen zwischen verschiedenen Arten, und da kommt es dann eben häufig eben eher auf die Interaktion, also auf die, ja, die Eigenschaften an, als auf die Art an sich jetzt. Und ich bin schon auch eher, wenn ich mich jetzt einem Lager zuschreiben müsste, dann wäre ich wahrscheinlich auch eher dabei, dass es wichtig ist, dass wir Funktionen in Ökosystemen erhalten und nicht unbedingt jede einzelne Art. Ja.
Ja, das ist ja in meinen Fällen, also mal in meinen Augen, eigentlich auch was gut in Hand einhergehen kann, weil letztlich ja nur Arten wegfallen, die es wirklich nicht mehr schaffen. Und momentan gibt es ja auch Artenschutzprojekte, die eigentlich nichts mehr mit dem Erhalt dieser Art zu tun haben lokal, sondern was eigentlich nur noch dieser Punkt ist, wir wollen das mit Macht erhalten. Und dann gibt's da irgendwie noch einzelne Individuen, die da gehalten werden im Prinzip ohne irgendwie eine Zukunftsperspektive. Und dann halt auch entgegen dem, was die Art eigentlich verträgt. Ne, das muss man ja auch noch sagen. Also das heißt, ist manchmal, wenn man dann den ethischen Aspekt noch hinzuzieht, das Leben noch lebenswert für diese einzelnen Exemplare dieser Arten. Also im Extremfall nehme ich immer so als Beispiel so Artenschutzprojekte in Zoos, wo man wirklich nur noch die letzten ein, zwei Individuen oder sowas hat, ne, das nördliche Breitmaulnashorn oder sowas, ist das noch ein lebenswertes Leben für diese Exemplare, dieser Tiere, was sie da haben. Ja. Und das sind halt wirklich total schwierige Sachen. Also ich denke, dass da insgesamt gut tun würde, wenn Umweltethik eine größere Rolle spielen würde in diesem Bereich. Also einfach als Akteur vielleicht auch bei Entscheidungsprozessen und auch bei Entscheidungsprozessen, wie Forschung konzipiert ist, ob man mit limitierten Ressourcen so gesehen so viele Ressourcen ausgeben kann für Erforschung von Sachen, wo die Kenntnis so gut ist wie in keinem anderen Bereich, oder ob nicht das doch besser ist, dass wir sagen, wir müssen halt die Sachen doch ein bisschen besser verstehen und wir müssen halt immer ein großes Ganzes irgendwie haben. Und ich finde, man merkt das in den letzten Jahren einfach total, dass das natürlich einfach eine limitierende Ressource ist. Und bislang ist häufig damit so umgegangen worden, dass es halt nicht so ist. Ne? Also bei einzelnen Arten, die Konfliktpotenzial in Gesellschaften haben, beim Wolf oder so, das sind ja x Millionen Euro, die einzelnen Bundesländer jetzt hier in Deutschland da rein investieren, ohne dass diese Art letztlich dadurch dann noch besser geschützt ist, sondern wirklich nur da rein, dass Menschen informiert sind, Menschen irgendwie an die Interaktion herangebracht werden, das Konfliktpotenzial in dem Fall, was mit so einer Art da ist, dann irgendwie behandelt wird. Aber es wird ja nicht mal ein Bruchteil dieser Summe für den Erhalt von biologischer Vielfalt in diesen Bundesländern teilweise irgendwie finanziert. Und das fände ich halt schöner, wenn man das eher ein bisschen hinbekäme. Weil ich glaube, dass eigentlich ist das so trivial, dass Kinder das verstehen. Also, dass wenn man Kindern eigentlich schon sagt, so, pass auf, ihr habt das hier, ihr habt jetzt hier irgendwie ein Gebiet, da geht's dann irgendwie möglichst vielen gut, so. Oder ihr habt ein Gebiet, da darf sich jetzt eine Person eine Art aussuchen und darf dann bestimmen, dass es dieser Art gut geht. Und das heißt, unter Umständen geht's den anderen nicht mehr so gut. Und dann solche, ja, solche Aspekte, die finden ja im Prinzip eigentlich gar keine Berücksichtigung dabei, sondern für die Leute, die Artenschutz machen, ist häufig die Art, mit der sie sich beschäftigen, automatisch so privilegiert, dass man das jetzt tun darf. Und ja, genau. Ich spreche,
ja, vielleicht fehlt uns da in Seen und Flüssen auch einfach, vielleicht fehlen uns da einfach charismatische Tierchen oder charismatische Arten, die so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Ich, ja, es gibt natürlich gibt es da geschützte Arten, aber irgendwelche Armleuchteralgen, die sieht der normale Mensch sowieso nicht. Und ob er die jetzt besonders spannend findet, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das sind einfach ganz große Unterschiede zwischen dem aquatischen und dem terrestrischen.
Ja. Was natürlich schade ist, weil die aquatischen Systeme so viel sensibler sind in vielen Fällen. Also wir ja einfach schon sehen, dass das, was wir im Wesentlichen schon an Arten verloren haben, eigentlich Arten aus diesem aquatischen Kontext sind. Also die wirklich einfach irreversibel weg sind und ausgestorben. Das wäre natürlich deutlich schöner. Ich habe jetzt auch erfahren, dass zum Beispiel es nur in Deutschland nur noch eine Person gibt, die sich mit Schlauchalgen auskennt. Irgendwie als Gruppe. Und das Rote Liste-Zentrum plant da einen Workshop zu Schlauchalgen, damit nicht die Kenntnis der letzten Person verloren geht und niemand sich mehr mit dieser Gruppe auseinandersetzt. Weil das eben auch sowas ist. Ja, die haben natürlich irgendwie genauso wie andere Algengruppen ihre Daseinsberechtigung und wäre natürlich schön, wenn man alles gleich bewerten könnte, aber manchmal ist es halt eben so mit dem Interesse von Menschen. Ne? Genau. Genau, und deswegen, ich finde aber durchaus, und das ist eigentlich auch ein Punkt, wenn man es an einzelnen Punkten nicht besser weiß, natürlich immer konstruktiver irgendwas zu tun, anstatt letztlich gar nichts zu tun. Nur da, wo man es besser machen könnte oder wo die Kenntnis besser ist und man sich dann entscheidet, die Kenntnis zu ignorieren oder so, das finde ich dann immer ein bisschen kritisch. Also, weil das ja auch sehr häufig der Fall ist, dass einfach Sachen weitergeführt werden, obwohl man besser Bescheid weiß. Also ich, ja. Genau.
Ja, nichtsdestotrotz, viel Spaß beim Rettet den Moselfalter beproben.
Genau, ja, vielen Dank. Vor allem, also wir sind jetzt bei einer Freilassaktion dabei gewesen, irgendwie, wo so ein paar Falter fliegen lassen worden sind aus so einer Zucht. Das war natürlich dann irgendwo ganz schön, auch wenn das auch wieder, also sind so viele Aspekte, ne? Diese Raupen werden da ja quasi dann unter Laborbedingungen gehalten und die haben ja nicht mal mehr die Phänologie, die draußen hätten. Also das heißt, so da ändern sich ganz viele Sachen und das sind auch manchmal
vielleicht einmal Phänologie erklären, oder?
Ja, genau. Also im Prinzip eigentlich nur, wie verhalten sich einzelne Arten oder auch Artengesellschaften oder sowas im Laufe des Jahres. Also bei einer Blütenpflanze wäre dann im Prinzip die Phänologie im Laufe des Jahres, wann dann gibt es zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Phasen, wo beispielsweise der Stängel austreibt, die Blüte dann da ist und sagen wir mal, die Blüte ist dann nur spezifisch 4 Wochen da irgendwie im Mai und Anfang Juni verschwindet dann diese Blüte wieder. Und das ist dann im Prinzip die Phänologie, die so den Jahresverlauf eigentlich zeigt. Und dann gibt's ja jetzt auch durch den Klimawandel ganz häufig diese Aspekte, dass sich solche Blütezeiten dann zum Beispiel nach vorne verlegen oder so. Und das sind dann Änderungen in der Phänologie. Und wenn man das jetzt mit so einem Falter hat, der im Prinzip als in irgendeinem Stadium überwintert und ist dann draußen angepasst auf diese Überwinterung und startet dann im Frühjahr zum Monat XY und man nimmt ihn jetzt heraus und züchtet den unter künstlichen Bedingungen und das sind keine Freianlagen, dann verschiebt sich diese Phänologie im Prinzip komplett auf diese Laboreigenschaften. Also dann hat man so gesehen mit dieser dauerhaften Wärme, die dann da ist oder wann dann auch immer die einzelnen Stadien mal in einen Kühlschrank gestellt werden oder so. Das passt sich natürlich dann einfach im Jahresverlauf bei so einer mehrjährigen Entwicklung zum Beispiel einfach total an diese Laborbedingungen an und kann sich dann maßgeblich davon unterscheiden. Also um so ein Beispiel mal zu nennen bei Faltern, Wenn ich zum Beispiel draußen eine Puppe finde von irgendeinem Falter und ich nehme die mit nach Hause und züchte den groß, also warte einfach nur, bis diese Puppe schlüpft, dann kann das durchaus sein, dass diese Art 2-3 Monate früher schlüpft zu Hause, als sie unter den Bedingungen im Freiland eigentlich leben könnte. Und wenn ich die Art dann freilasse, den Schmetterling, den ich da großgezogen habe, dann flattert der zwar schön, aber der findet weder Nahrung noch irgendwie Sexualpartner oder irgendwas anderes. Und damit ist es manchmal dann auch nicht so sehr getan. Genau. Und da gibt es ganz viele Probleme auf jeden Fall, was das
angeht. Wie sieht denn das aus? Gibt es da Studien drüber, die zeigen, wie die Überlebenschance von diesen ausgewilderten Faltern ist? Ich stelle mir das jetzt schwierig vor, da irgendwie, also man macht das ja ganz oft, dass wenn man so einen Erfolg von solchen Auswilderungen irgendwie überprüft, dass man die Individuen vorher markiert und dann eben wieder nach einer bestimmten Zeit einfängt und schaut, okay, wie viele Tiere bin ich in der Lage, wieder einzufangen. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas bei Faltern funktioniert und ob es da Studien drüber gibt, Untersuchungen zu.
Das gibt's auf jeden Fall, aber jetzt bei anderen Beispielen bislang, also noch nicht bei diesem Mosel-Apollo, dafür ist das alles zu jung quasi. Ja. Aber so Experimente, wo man dann im Prinzip auch schaut, wie gut hat das funktioniert mit der Wiederansiedlung. Das gibt's auf jeden Fall und das ist häufig ernüchternd. Also in der Regel funktionieren diese aufrechterhaltenen Maßnahmen nicht sonderlich gut. Also das heißt, dass der Teil der Falter, die draußen irgendwie gefressen werden oder in irgendeiner anderen Form sterben, deutlich höher ist als das, was besetzt wird. Und das, was auch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass eben diese lokale Anpassung, die genetisch dann irgendwie da ist, die ist manchmal dann auch nicht mehr gegeben. Also man sieht bei einzelnen Falterarten, wo man das zum Beispiel auch mal ausprobiert hat, auch bei unterschiedlichen Bläulingsarten, dass man dann einfach sieht, dass die sich anders verhalten, als diese lokalen Populationen sich früher verhalten haben. Und häufig ist es dann so, dass das wirklich eher ein künstlich aufrechterhaltenes System ist. Also wir hatten ja irgendwann auch mal über die Bachmuschel gesprochen. Ich glaube, in der ersten Folge war das direkt. Und da ist es ja zum Beispiel auch so, dass die Populationen häufig sehr stark überaltert sind. Und die ganzen jungen Muscheln, die zukommen, sind im Prinzip auch in vielen Bereichen, jetzt hier insbesondere in Deutschland eigentlich, Jungmuscheln, die eben aus einzelnen Laboren stammen, wo sie im Prinzip großgezogen werden, bis zu einem Alter, wo sie mit diesen Problemen überhaupt zurechtkommen. Und das ist ganz häufig bei so Artenschutzprojekten so, dass das noch künstlich aufrechterhaltene Systeme sind. Ne? Also kommen wir gleich bei der Art der Woche im Prinzip später auch nochmal zu.
Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ich hoffe, keinen braunen Käfer.
Nein, 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 das nicht. Aber ich habe heute was Flauschiges mitgebracht.
Oh, ich freue mich.
Genau.
Ja. Was haben wir noch auf unserer Liste?
Genau, wie sieht's bei dir aus? Was, du hattest eine Studie wieder mitgebracht, habe ich auf jeden Fall.
Ich habe eine Studie mitgebracht, ja. Damit können wir weitermachen. Alternativ können wir auch mal darüber reden, wie entstehen denn solche Studien überhaupt?
Das war ein Wunsch, oder? Der dich erreicht hatte.
Das war ein Wunsch, der mich erreicht hat, genau. Und genau, also du könntest es dir aussuchen, womit wir anfangen.
Dann würde ich sagen, bevor wir mit einer Studie starten, dann machen wir das doch heute mal in der Reihenfolge. Wie entsteht denn so eine Studie? Und schauen danach rein, genau. Ja, sehr spannend.
Also, was sind so Fragen, die ich mitgebracht habe? Fangen wir vielleicht mal an. Wie entsteht überhaupt eine Studie? Also grundsätzlich ist es so, wenn WissenschaftlerInnen Studien ja designen, dann haben sie in der Regel irgendeine Fragestellung, also irgendeine Frage, auf die es noch keine Antwort in der wissenschaftlichen Landschaft gibt und die eben vielleicht mal beantwortet werden sollte. Und dann werden in der Regel erstmal Hypothesen aufgestellt. Und eine Hypothese ist eine unbewiesene Annahme, die man aber überprüfen kann. Und jetzt mal ein ganz simples Beispiel dafür, wie man zu einer Hypothese kommen könnte. Man könnte zum Beispiel sagen, Jana isst gerne Obst. Das wissen wir, das ist ein Fakt. Und man könnte auch sagen, Janas Lieblingsfarbe ist Rot. Das ist auch ein Fakt. Und eine Hypothese, basierend auf diesen Fakten, die wir wissen und die wir kennen, könnte man jetzt sich überlegen, wenn wir Jana zwischen Blaubeeren und Erdbeeren wählen lassen, dann entscheidet sie sich für die Erdbeeren, weil die Erdbeeren sind rot, sie isst gerne Obst, also wird sie wohl die roten Erdbeeren essen. Jetzt wählt man mir die Blaubeeren und die Erdbeeren hin und jetzt entscheide ich mich für die Erdbeeren. Dann könnte man sagen, alles klar, die Hypothese passt. Sie wird wohl daran gelegen haben, dass sie gerne Obst isst und dass sie Rot als Lieblingsfarbe hat. Ich kann aber verraten, dass ich nicht die Erdbeeren wählen würde, sondern dass ich zwischen Erdbeeren und Blaubeeren immer die Blaubeeren wählen würde. Und dann könnten wir sagen, okay, die Hypothese hat offensichtlich nicht gepasst. Jana isst zwar gerne Obst, aber sie hat die Blaubeeren gewählt. Warum denn nicht die Roten? Und dann müsste man in der Wissenschaft eben wieder zurückgehen und sich anschauen, waren denn überhaupt die Grundannahmen, die wir da gemacht haben. Also es ist immer noch nicht falsch, dass meine Lieblingsfarbe Rot ist, aber vielleicht ist das total irrelevant und hat überhaupt gar nichts mit Obst zu tun, sondern vielleicht ist Rot einfach nur dann interessant, wenn es um meinen Nagellack geht oder irgendwelche anderen Themen. Und so stellen WissenschaftlerInnen eben Hypothesen auf für komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge, um eben zu verstehen, wie passen einzelne Puzzleteile zusammen und eben teilweise Zusammenhänge eben aufzuzeigen. Genau, also das wäre jetzt vielleicht mal grundsätzlich, wie entsteht so eine Studie? Also man fängt mit dem Konzept an und mit dieser Fragestellung, man stellt eine Hypothese auf und überlegt sich dann, wie kann ich das testen? Ja, also jetzt in dem Fall mir Erdbeeren und Blaubeeren hinzustellen. Das ist mal Punkt Nummer eins. Dann haben wir danach dann die Daten. Das heißt, wir haben es erhoben, man würde mir dann auch nicht nur einmal Blaubeeren und Erdbeeren hinstellen, sondern mehrfach und wahrscheinlich an verschiedenen Tagen und morgens und abends, um auszuschließen, dass das jetzt nicht nur irgendwie was ist, was ich nur morgens tue oder nur abends mich für entscheide, sondern man probiert eben dem Grund da dann näher zu kommen. Also man erhebt die Daten, man wertet sie aus, man analysiert die und setzt sie dann eben wieder in den wissenschaftlichen Kontext. Also schaut sich dann eben an, in meinem Fall jetzt, was wissen wir alles über Jana und wie können wir denn jetzt das, was wir gesehen haben, nämlich dass die Blaubeeren sich ausgesucht hat und nicht die Erdbeeren, wie können wir das irgendwie erklären mit dem, was wir wissen? Und wenn wir dann darauf eine Antwort haben oder manchmal eben auch keine Antwort haben, auch das ist manchmal interessant. Und ich glaube, es gibt grundsätzlich schon auch einen gewissen Bias, also eine Ungleichverteilung dazu, dass gerne wissenschaftliche Studien oder dass WissenschaftlerInnen oft das Gefühl haben, Studien sind nur dann was wert, wenn sie jetzt irgendwie Hypothesen bestätigt haben, also wenn ich jetzt die Erdbeeren gegessen hätte. Dabei sind auch Studien wichtig und wertvoll, die eben sagen, nein, unsere Hypothesen konnten wir nicht bestätigen. Wir haben diesen Zusammenhang eben nicht gefunden. Weil es ist eben total wichtig, solche Studien auch zu haben, um dann anderen WissenschaftlerInnen im Endeffekt auch Zeit zu sparen, weil auch das sind Informationen, die Teile dieses Puzzles, man probiert im Endeffekt ein großes Puzzle irgendwie zu lösen und Puzzleteile hinzuzufügen, um unser wissenschaftliches Landschaftsbild irgendwie zu ergänzen. Und auch ein Puzzleteil, das sagt, nee, A und B und Blaubeeren und rote Farbe haben irgendwie hier nichts mit Janas Präferenz für Obst zu tun. Auch das ist wichtig und auch solche Studien brauchen wir ganz häufig. Also ich glaube, WissenschaftlerInnen brauchen da ganz oft ein bisschen mehr Mut, auch Studien zu veröffentlichen, die vielleicht ja keine bahnbrechenden Ergebnisse erzielt haben im Sinne ihrer Hypothesen, die sie vorher aufgestellt haben. Genau, also so würde ich sagen, entsteht grundsätzlich erstmal eine Studie. Ich weiß nicht, ob du dazu irgendwas hinzufügen willst.
Ja, ich habe noch eine Frage. Es gibt ja auch noch so, also ich kriege das auch zwischendurch mal mit, so Studien, wo man im Prinzip dann zum Schluss irgendwie einen Datensatz hat oder hat aus vorgehenden Projekten noch einen Datensatz, die gar nicht mit einer gezielten Fragestellung erhoben worden sind oder mit einer damalig anderen Fragestellung. Ja. Und dann recycelt man diese Daten nochmal. Und versucht dann im Prinzip neue Dinge daraus zu generieren. Ja. Also wie würdest du das noch kategorisieren? Weil das kenne ich auch häufiger. Also, und
ehrlicherweise.
Ja. Ich finde es auch gut so, aber das ist irgendwo, finde ich, fehlt da manchmal so ein bisschen die Transparenz, dass man auch sagt, dass dies nicht mit diesen Arbeitshypothesen, die wir jetzt für die Studie nehmen, zum Beispiel erhoben worden ist, sondern unter anderen Gesichtspunkten oder so.
Ja.
Aber in der Freilandökologie habe ich das Gefühl, taucht das manchmal auch auf. Und bei so biologischen Untersuchungen, ich habe das auch schon mitbekommen, so im soziologischen Kontext irgendwie, dass so Befragungsdaten oder so nochmal anders ausgewertet wurden.
Also wir sind natürlich jetzt beides NaturwissenschaftlerInnen und BiologInnen in dem Fall sogar auch noch. Und ich kann für mich nur sagen, dass das mit dem, man überlegt sich eine Fragestellung und man hat eine Idee, was dabei rauskommt. Es ist, wenn ich mir meine Studien anschaue, in den seltensten Fällen so gewesen. dass das alles so eins zu eins zusammengefasst hat, sondern ist es genauso, wie du eigentlich sagst, dass man ganz oft vor diesem Datensatz sitzt und den analysiert und davor sitzt und sich denkt, was zum Kuckuck soll denn das jetzt bedeuten irgendwie? Und dann erstmal so ein bisschen nochmal einen Schritt zurückgehen muss und nochmal irgendwie so ein bisschen Detektivarbeit fast spielen muss und nochmal in die Literatur eintauchen muss, nochmal ganz viel lesen muss und irgendwie gucken muss, habe ich irgendwas übersehen, habe ich irgendwas verpasst, warum ist die Datenlage so, wie sie ist? Also man muss dann da probieren, irgendwelche Erklärungen für zu erfinden, nicht zu erfinden, sondern zu finden. Es ist sehr selten, aber ein tatsächlich sehr schönes Gefühl, wenn man sich eine Hypothese überlegt hat und dann beim Experiment, also ich arbeite experimentell, genau das dann irgendwie rauskommt, was man sich vorher irgendwie überlegt hat. Das ist ein sehr schönes Gefühl, aber nicht immer so, sondern es ist eben einfach in der Ökologie sehr, sehr komplex und viele Interaktionen führen zu diesen Ergebnissen, die wir sehen und ja. Aber du hast schon recht, man müsste das vermutlich transparenter kommunizieren, diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Warum sind diese Datensätze eigentlich erhoben worden? Nicht mit der Fragestellung, mit der man es gerade zusammengeschrieben hat. Und da sind wir vielleicht dann auch schon beim nächsten Punkt für wissenschaftliche Veröffentlichungen. Wenn man dann irgendwie diesen Datensatz hat und man hat es dann zusammengeschrieben, beim Schreiben ist es dann schon auch so, dass man sich wie so eine Art Geschichte überlegt. Also was ist eigentlich die Nachricht? Was ist die Botschaft dieser Veröffentlichung, was möchte ich eigentlich erzählen, was möchte ich, was beim Leser, bei meinem Kollegen, bei meiner Kollegin rüberkommt und was ist unterm Strich auch für die Verlage interessant, ne? Weil es sind diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden ja in Fachzeitschriften veröffentlicht und die entscheiden im Endeffekt darüber zusammen mit anonymen KollegInnen, wir haben schon mal über den Peer-Review-Prozess hier gesprochen, darüber, ob diese wissenschaftliche Studie interessant ist, ob sie relevant ist, ob sie wissenschaftlich korrekt durchgeführt worden ist. Und da habe ich leider ganz oft das Gefühl, wenn man da zu ehrlich ist und wirklich mal sagen würde, wie Dinge eigentlich abgelaufen sind und dass das hier Zufallstreffer sind oder eigentlich der Datensatz aus ganz anderen Blickwinkeln erhoben worden ist, dass das ich habe leider das Gefühl, dass es oft nicht gut ankommen würde. Das es ist, glaube ich, leider wirklich so, dass da immer mehr, muss immer toller, immer größer und immer sensationeller sein. Und ist eigentlich eine traurige Entwicklung, finde ich. Wäre eigentlich schön, wenn da mehr Raum für, ja, du hast es vorhin Ehrlichkeit genannt, mehr Raum für solche ehrlichere Kommunikation wäre. Warum habe ich das eigentlich wirklich getan? Und ja.
Ja, ich habe das nämlich angesprochen, weil das mich gefuchst hat, weil ich mir irgendwie Gedanken dazu gemacht hatte und wir hatten bei einem Manuskript, was wir vor so knapp anderthalb Monaten eingereicht haben, da war das zum Beispiel der Fall, dass ich da eigentlich ganz klar formuliert hatte, was ursprünglich die Intention war. Mhm. Und alle drei Reviewer haben im Prinzip empfohlen, das rauszustreichen, weil es halt inhaltlich keine Relevanz hat für dieses Manuskript. Und dann dachte ich mir so, naja, also es hat halt schon eine Relevanz. Ne? So bei also wäre das jetzt ein Reviewer gewesen, dann hätte ich da auch klar widersprochen und hätte gesagt, wir stehen hierzu, wir finden das total wichtig. Ja. Aber bei drei Reviewern wird es ja dann auch schon schwierig, irgendwie da nochmal gegen vorzugehen und zu sagen, das ist für uns ein total wichtiger Aspekt und wir wollten das mal machen. Aber diese Spielereien funktionieren dann auch nicht. Also das, wenn es dann nicht konform ist, irgendwie zu dem, wie man das so macht und man hat dann eben nochmal so eine Anmerkung drin. Und da fand ich das eigentlich total wichtig, weil der Datensatz wirklich ein Gradientendatensatz war mit Hypothesen auf diese Gradienten, wie sich das verhält und jetzt komplett anders ausgewertet wird. Also gar nicht mehr mit diesem Gradientenbezug, sondern jetzt quasi hinsichtlich Diversitätsfragen ausgewertet wird mehr so einen ökologischen Aspekt dann halt auch beschreibt. Und das fand ich irgendwie interessant, weil ich auch nicht wusste, wie das dann so ist. Ja, aber man muss sagen, dass man meistens mit ein bisschen Erfahrung halt auch schon schnell rausliest, ob das ursprüngliche Intentionen waren oder nicht.
Das stimmt.
Aber das ist dann halt manchmal schade, dass das dann wieder Übung braucht. Also dass so jüngere und neuere Menschen, die sich so damit beschäftigen, quasi so in dieser Szene dann halt, in der Wissenschaftslandschaft, dass das für die gar nicht so einfach ist, also das irgendwie rauszubekommen. Ja.
Ja, und es entsteht manchmal einfach so die Illusion von ja, andere kriegen das irgendwie so perfekt hin und warum funktioniert bei mir das selber dann irgendwie alles nicht? Ne? Und ich kann mich an mein größtes Experiment gut erinnern, meiner Doktorarbeit, was ich 3-mal wiederholen musste. Und dieses Experiment hat immer 3 Monate ungefähr gedauert und es ging wirklich jeden Tag von morgens bis abends. Und es war egal, ob mein Geburtstag war oder ein Feiertag oder Weihnachten oder was weiß ich was, ich musste da jeden Tag ins Labor. Und erst am Ende, wenn man die Daten ausgewertet hat, hat man eben gesehen, hat das funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Und dann sind immer irgendwelche dummen Fehler dazwischen irgendwie passiert und dann hat man am Ende festgestellt, Mist, jetzt muss ich nochmal machen. Das heißt, das Experiment habe ich 3-mal wiederholt und es ist super publiziert worden, also bei einem total tollen, bei einer total tollen Fachzeitschrift irgendwie untergekommen. Aber kreiert dann immer so diese perfekte Illusion von, ne, dass es irgendwie eine leichte Studie gewesen wäre oder wenn natürlich einfach nur das finale Ergebnis dann irgendwie da ist. Und wie du schon sagst, ich glaube, gerade für junge WissenschaftlerInnen wäre es eigentlich schön, oft öfter mal zu sehen oder oft einfach auch mal zu lesen, hey Leute, ich habe das 3-mal gemacht, da sind 9 Monate meines Lebens für draufgegangen. Und das, was ihr hier gerade lest, das sind eh nur 10% des kompletten Datensatzes, weil der Rest nämlich einfach komplett uninteressant war. Ja, also was ich eine gute Entwicklung da finde, ist, dass es jetzt ganz oft schon an Universitäten auch so in so, was machen wir hier auch, wo ich arbeite, wir haben einmal im Monat so ein Sektionsmeeting, wo einem alle zusammenkommen hier aus der Gewässerökologie und da haben wir ganz bewusst jetzt auch immer eine Kategorie, wo wir schlechte Nachrichten quasi oder negative Nachrichten oder Dinge, die einfach mal nicht geklappt haben, Drittmittelanträge, die man nicht bekommen hat, Reviews, die wirklich schrecklich waren, also einfach mal Dinge zeigt, also auf Instagram gibt es immer dieses, ne, mehr Realität auf Instagram irgendwie und das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen was wir uns an der Wissenschaft irgendwie abgucken können und irgendwie auf offener kommunizieren sollten. Mehr Realität für die Wissenschaft, also wie sind Dinge eigentlich mal entstanden und wie sind sie dann verkauft worden? Das glaube ich gerade für junge WissenschaftlerInnen und da würde ich mich auch mit einschließen, schön zu hören und gut zu hören von erfahrenen, älteren Hasen, ja, dass es dazugehört, weil das sieht man eben ganz oft einfach nicht in diesen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ja. Ja, so viel dazu. Und dann hat man es jetzt geschafft, man hat was geschrieben. Und man ist ja in der Regel nicht alleine und es ist ja mittlerweile sogar so, dass so eine wissenschaftliche Veröffentlichung, also gerade in den Naturwissenschaften ist es so, dass es eigentlich schon fast ein Gütesiegel ist, dass du da bitte nicht alleine draufstehst, sondern mit verschiedenen anderen AutorInnen eben, also es sind ganz oft 3, 4, 5, 6, eigentlich kann es unendlich, ich weiß gar nicht, ob es da ein oberes Limit gibt, was irgendwie so Verlage zulassen, draufstellen. Also es muss natürlich so sein, dass jeder Autor, jede Autorin einen gewissen Anteil an dieser Studie geleistet hat und eben signifikant dazu beigetragen hat und jetzt nicht einfach nur aus Gefälligkeit da irgendwie mit draufgeschrieben worden ist. Passiert natürlich leider auch, aber in der Regel sollte das nicht so sein und dann ist es eigentlich so, dass für die wissenschaftliche Karriere die erste Stelle, also der Name, der als erstes genannt wird in dieser Liste der AutorInnen, und die letzte Stelle, das sind die beiden attraktivsten Stellen in der Regel. Es ist nämlich so, dass die erste Stelle die Person war, die meiste Arbeit gemacht hat, also geschrieben hat, analysiert hat, die Daten erhoben hat, also in der Regel wirklich die Person, die das meiste gemacht hat. Bei Doktorarbeiten eigentlich so, dass der Doktorand, die Doktorandin immer vorne steht bei den Veröffentlichungen, die sie selber da irgendwie erhoben haben, weil das natürlich die Leute sind, die meiste Arbeit machen. Und die letzte Person ist in der Regel die Person, der Betreuer, die Betreuerin, die eigentlich die grundsätzliche Idee hatte zu dem Thema und zum Beispiel die das Geld dafür eingeworben hat, um diese Studie überhaupt durchführen zu können, die Betreuung gemacht hat, also eher so das Management dieser Studie vielleicht übernommen hat und nicht die Hands-on-Durchführung, wie dann der oder die Erstautorin. Genau, also das sind eigentlich, wenn man sich so eine wissenschaftliche Veröffentlichung jetzt anschaut, so die beiden Stellen, wo man einfach vielleicht wissen kann, das sind die beiden Menschen, die am meisten dazu beigetragen haben. Genau. Und jetzt habe ich schon gesagt, wenn man sich so eine Studie anschaut, wie finde ich denn eigentlich als normaler Mensch so eine wissenschaftliche Studie? Und die sind für jeden komplett zugänglich. Es gibt verschiedene Portale, auf denen man danach suchen kann, was ich total angenehm und einfach finde und wirklich für jeden Menschen machbar. Ihr gebt einfach bei einer Suchmaschine eurer Wahl im Internet mal Google Scholar ein. Also Scholar schreibt sich Scholar. Und zwar findet man da nicht nur, wenn man Namen von WissenschaftlerInnen da eingibt, also ihr könnt zum Beispiel mal meinen Namen eingeben, sämtliche, also nicht nur sämtliche Studien, die ich veröffentlicht habe, also quasi so eine Art Nutzerprofil, sondern ihr findet nämlich auch alles mögliche andere. Also ihr könntet zum Beispiel Thomas Namen eingeben und dann werdet ihr Studien von Thomas finden. Ihr könntet auch einfach mal eingeben, es ist natürlich jetzt hauptsächlich auf Englisch, also mit deutschen Begriffen kommt man da leider nicht so weit. Aber ihr könntet da zum Beispiel irgendwas, was euch interessiert, auf Englisch eingeben in so Schlagworten, ähnlich wie ihr das bei der Suchmaschine auch machen würdet und werdet dann dazu wissenschaftliche Veröffentlichungen finden. Und dann sieht man auf der rechten Seite ganz häufig, wo man auf die PDFs direkt klicken kann. Das heißt, da kann man dann frei zugänglich sich diese PDFs, die Studien einfach durchlesen, ohne irgendwas dazu bezahlen zu müssen. So, irgendwelche Einwände, bevor ich weitermache?
Nein, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich hab gerade parallel mal geguckt und habe mal geschaut.
Ich dachte es mir schon, dir, du bist genau, doch gerade unterwegs. Ist,
ich habe mal geschaut, du hast auch einen Account bei Google Scholar, wo im Prinzip deine Veröffentlichungen zusammengetragen werden. Und das ist sehr spannend, weil vom Aufbau her finde ich das da immer spannend, weil man sieht dann quasi auch, verlinkt dazu alles, was Google erkannt hat, wo du zitiert worden bist, kann man sich im Prinzip anschauen, die Studien von euch, in welchen anderen Studien wurden die nochmal behandelt oder wurden zumindest irgendwie an irgendeiner Stelle zitierend genannt. Und da sind ja ein paar Sachen, die haben auch andere Studien ausgelöst, wie ich gesehen habe, beziehungsweise Hypothesen nochmal ausgelöst, um andere Sachen sich nochmal anzuschauen. Und das finde ich super spannend, weil das ja zeigt, dass du auch wirklich auch mit Pionierarbeit machst, was so ein paar Fragestellungen angeht. Ne? Ja, es ist ja so. Also das finde ich auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall super spannend, genau.
Ja, also es ist oft, also viele WissenschaftlerInnen haben diese Profile, weil man darüber dann eben schnell alle Studien über die Person finden kann. Also ich benutze das häufig, wenn ich nach irgendwas von irgendeinem Kollegen, Kollegin irgendwie suche, dann benutze ich häufig diese Profile. Also für alle, wenn hier irgendwie DoktorandInnen oder sowas zuhören oder Postdocs oder sowas, solltet ihr kein Google Scholar-Profil haben, ist jetzt eure Gelegenheit, bitte, sich eins anzuschaffen und findbar zu werden. Das ist nämlich ganz wichtig, als junge WissenschaftlerIn findbar zu sein im Internet. Genau, manchmal sieht man dann aber allerdings, wenn man jetzt nach irgendeiner Veröffentlichung schaut, dass es da gar keinen PDF irgendwie zu gibt und dass man da irgendwie auch gar nicht drankommt, dann klickt man auf diesen Link von dem Artikel und dann landet man auf der Webseite von der Zeitschrift und dann muss man da irgendwie total viel Geld für bezahlen, was überhaupt zu lesen. Und viele Artikel und viele Geldgeber, wie zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft, möchten dann zum Beispiel auch, oder haben das als Bedingung, dass man die Veröffentlichung Open Access, also frei zugänglich, veröffentlicht. Das heißt also dann, dass wenn man jetzt eine Zeitschrift gefunden hat und das ist alles durch diesen Peer-Review-Prozess gelaufen und man darf es tatsächlich veröffentlichen, dann meinen immer ganz viele Leute, man würde damit Geld verdienen als Wissenschaftler, wenn man da irgendwie was veröffentlicht. Aber im Gegenteil so, dass man dann Geld oft bezahlen muss für Publikationskosten, für die Arbeit von der Zeitschrift. Und wenn man dann Open Access, also frei verfügbar, diesen Artikel veröffentlichen möchte, dann bezahlt man in der Regel noch eine relativ hohe Summe dafür, dass dann eben jeder auf der Welt sich diese Studie durchlesen kann. Es gibt viele in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die eben genau das fordern, dass Wissenschaft einfach frei zugänglich sein muss und dass es eigentlich nur noch Artikel geben sollte, die frei zugänglich, also mit Open Access veröffentlicht werden. Und das stellt natürlich aber viele WissenschaftlerInnen vor große finanzielle Probleme, gerade aus Ländern, die vielleicht nicht so die nicht so reich sind wie viele europäische Länder oder nordamerikanische Länder, weil wir haben Verlage, die teilweise über 6.000 Euro für solche frei verfügbaren, also Open Access Artikel dann irgendwie sich bezahlen lassen. Und das ist natürlich einfach irgendwie Gelder, die bringen auch mich als junge Wissenschaftlerin, die jetzt irgendwie seit nicht mal einem Jahr ihre eigene Arbeitsgruppe hat, schon auch ins Stolpern, solche Summen zu bezahlen.
Ja, das sind auch alles Steuergelder dann so gesehen, die da in die Forschung gesteckt werden, ne? In vielen Fällen, die da genutzt werden,
Ja.
um eben diese Sachen zu bezahlen, weil das ist ja auch irgendwo so ein bisschen,
Genau, je nachdem, wo deine Gelder herkommen, wie du deine
ja.
Forschung finanzierst, sind das oft Steuergelder im Endeffekt, genau, ja, die dann an Verlage gehen, die damit ja Geld verdienen, machen
Das
wir
ist
uns
das
nichts vor.
Seltsame irgendwie, ne? Dass nicht
Ja.
irgendwie staatlich oder unabhängig oder sowas mit so Plattformen für Veröffentlichungen geregelt ist, sondern einfach große Verlage da wirklich die
Ja.
Überhand haben häufig und kriegen dann da Steuergelder, also öffentliche Forschungsgelder, die eigentlich ja für wissenschaftliche Arbeit sein soll, so gesehen, die dann
Ja.
in diese Verlage läuft in großen Teilen,
Ja.
ne? Das ist schon, ja, irgendwo
Ja,
ein
absolut.
seltsames System,
Und
ja.
man fragt sich manchmal selbst als Wissenschaftlerin, die das, also die im System ja irgendwie mitmacht und drin ist. Und ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, dass ich ja auch Editor für eine Zeitschrift bin. Und da bekomme ich tatsächlich auch ein bisschen Geld für. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so sonderlich viel. Und Reviewer bekommen da gar nichts für. Also man fragt sich dann schon manchmal irgendwie, wenn man dann solche Summen hat, also das Der Fall, also der Verlag, wo ich jetzt angestellt bin, oder der Editor, wo ich irgendwie mitmache, da sind die Publikationskosten jetzt nicht so hoch, aber es ist, ja, bei so Verlagen, die dann irgendwie über 6.000 Euro da nehmen, für wen oder was? Also es ist jetzt nicht so, dass die Wissenschaftler, die das jetzt begutachten, das Geld kriegen würden.
Ja.
Ja, ich denke, das ist doch vielleicht mal so ein kleiner Rundumschlag, um ja über wie finde ich wissenschaftliche Veröffentlichungen und was bedeuten die Autoren, die ich da so sehe. Und ich kann eigentlich nur jeden dazu ermutigen, viele sind wirklich frei verfügbar, einfach mal keine Angst davor zu haben und einfach so diese, ich kann mir vorstellen, dass es auch so eine Hürde ist, sich mal so eine wissenschaftliche Veröffentlichung anzuschauen. Aber macht es einfach mal. Geht einfach mal zu Google Scholar und schaut euch einfach mal irgendeine wissenschaftliche Veröffentlichung an zu einem Thema, das euch vielleicht interessiert. Weil es ist frei verfügbar.
Ich habe auch, vielleicht kennst du das, ich habe eine Empfehlung dafür, weil das habe ich tatsächlich selbst auch, gucke ich da gerne zwischendurch mal rein. Kennst du die Zeitschrift Frontiers for Young Minds?
Nee, kann ich nicht.
Das ist total spannend, weil das ist ein wissenschaftliches Journal, peer-reviewed, für Schulkinder, also wo im Prinzip Schulkinder reviewen, in einem Alter von 8 bis 15 Jahren. Und man tatsächlich dort die Forschungsergebnisse veröffentlichen kann in Peer-Review-Papern. Und das hat natürlich den Vorteil, dass die Forschung so simpel und so einfach zusammengefasst sein soll, dass halt auch Schulkinder in der Lage sind, das Ganze zu verstehen. Und das finde ich irgendwie eine
Ach, wie
ultra,
toll.
ja genau, eine ultra große Herausforderung für die Personen, die daran schreiben. Aber ich finde das ultra cool. Also ich habe das durch Zufall irgendwann gesehen, dass irgendwie eine Bekannte darin veröffentlicht hatte und fand das irgendwie so toll und auch spannend, da mal in so ein paar Sachen reinzugucken. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich jetzt noch nicht so viel
Toll.
auskennt in dem Bereich. Es ist natürlich trotzdem englischsprachig, also das heißt, man braucht trotzdem natürlich ein bisschen dazu, aber ich finde, dass man sich dort deutlich einfacher einarbeiten kann und so ein Gefühl für Paper bekommen kann, als wenn man jetzt irgendwie sofort bei einem
Ja.
hochprofessionellen leitenden Journal in irgendeinem Fachbereich oder sowas unterwegs ist. Weil halt einfach das direkte Kommentare sind. Es ist so geschrieben, dass es wirklich eine einfache Sprache ist und das finde ich super
Ja.
gut. Also das wäre meine Empfehlung. Packen wir auf jeden Fall mal in
Toll.
die Shownotes.
Auf jeden Fall. Ich
Frontiers
habe es
for
gerade
Young
mal
Minds.
irgendwie eingegeben. Das ist echt total toll. Da sieht man sogar das Alter, der, das Na der, der Namen, den Namen der Reviewer. Also hier ist zum Beispiel Ariana, 8 Jahre, Kabir, 12 Jahre. Die haben hier eine Studie sich angeschaut, die sich mit Mikroorganismen, mit Viren und Bakterien und Pilzen beschäftigt. Toll.
Ist geil,
Da muss ich auch
oder?
mal
Ich finde
reinschauen.
das
Total
richtig cool.
toll.
Ich habe
Kannte ich
irgendwie auch die
nicht.
ganze Zeit die Motivation, selbst mal was dafür zu schreiben,
Ja.
weil ich denke, das ist so der Ritterschlag, wenn man das so hinbekommt und hat irgendwie so
Ja.
junge Reviewers dabei und kriegt das dann irgendwie wirklich hin, dann hat man es geschafft irgendwie. Also ich fand es auf jeden Fall wirklich lustig und ja,
Toll.
guck echt gern
Ja.
rein. Also meine Empfehlung wäre das.
Ja. Super, tolle Empfehlung. Klasse, danke, Thomas. Ja. Wie wär's? Ich bin ganz gespannt. Du hast was Flauschiges versprochen.
Ach so, ja, genau. Eine Art der Woche natürlich.
Ja.
Ich habe bisher sehr häufig sehr kleine Tiere ausgewählt und es wird diesbezüglich immer eine gewisse Schieflage geben, weil ich natürlich als Coleopterologe, also als Käferforscher, hausgemacht mich deutlich mehr mit ganz vielen spannenden Käferarten beschäftigt habe. Aber ich habe heute mal ein Wirbeltier mitgebracht und zwar den Feldhamster.
Oh.
Als Säugetier, vom Aussterben bedroht, Criquetus criquetus, eine wunderschöne Nagetierart, vor allem enorm groß. Also ich warte noch auf den Tag, wo ich im Freiland mir mal Feldhamster anschauen kann. Bislang habe ich nämlich in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz nur die Eingänge von einzelnen Gängen gesehen, so gesehen an an Äckern. Aber die sind riesig. Das sind so zwischen 20 und über 30 Zentimetern können die im Prinzip werden. Und 34 Zentimeter als Maximalangabe finde ich schon wirklich ziemlich,
das
ziemlich
riesig.
Das
wusste ich auch nicht.
Ja, das ist so, dass das Gewicht ist bei den Tieren so, dass so Weibchen häufig eben so um die 300 Gramm wiegen oder so und Männchen auch sehr schnell mal über ein halbes Kilogramm wiegen können, teilweise über 600 Gramm. Und das finde ich tatsächlich relativ bemerkenswert, weil das doch größer ist, als man so denkt. Wenn man an die klassischen Hamster-Zuchten denkt, die man so als Kleintier genau irgendwie mitbekommt, im Zoogeschäft findet oder sonst was. Also der echte Feldhamster ist deutlich größer. Und
übrigens Tier des Jahres 2024.
Auch Tier des Jahres 2024. Wir haben heute zwei Tiere des Jahres dann so gesehen, was natürlich sehr schön ist. Eine Art, die es bei uns enorm schwer hat. Also das heißt, sehr, sehr starke Bestandsrückgänge. Und das hat auch einen gewissen Grund, weil diese Art im Prinzip eigentlich als Bewohner von Steppenlandschaften, so gesehen von offenen Steppensituationen, bei uns das Ganze fast nur noch vorfindet auf Äckern. Also das heißt, eine Art, die im Prinzip mitten in der landwirtschaftlichen Produktion erhalten werden soll. Und das ist natürlich enorm schwierig. Es gibt total viele spannende Forschungsergebnisse aus den letzten Jahren. Das ist eine Art, die hat mit total vielen Problemen zu kämpfen. Zum einen mit den Problemen, die sich eben dadurch ergeben, dass die Saumbereiche von Äckern kleiner geworden sind durch die Bewirtschaftungsform. Denn früher, zu DDR-Zeiten beispielsweise, gab es häufig auf diesen recht großen Flächen, das waren ja da auch Genossenschaften mit den einzelnen Agrarbetrieben, auch noch Säume, wo die im Prinzip vorkamen und die Säume relativ stark ausgeprägt. Und die Intensivierung und Optimierung von der Flächennutzung hat natürlich dazu geführt, dass in vielen Bereichen diese Bereiche einfach komplett weggefallen sind. Also das heißt, da sind die Arten wirklich nur noch auf dem bewirtschafteten Acker, mitten auf der Ackerfläche. Und da kann man sich natürlich so sehr schwierig halten. Und zusätzlich gibt es natürlich noch ganz viele Stressoren und so unterschiedliche Probleme, die Arten jetzt gerade haben, die noch nicht so ganz geklärt sind. Und eine Sache ist zum Beispiel, dass die Reproduktionsrate runtergeht und die Feldhamster heute deutlich weniger reproduktionsfähig sind als noch Feldhamster vor knapp über 100 Jahren. Und damit haben ziemlich viele Säugetiere zu kämpfen. Also das gibt's ein Phänomen, was weitgehend ungeklärt ist. Das gibt's auch bei Menschen ein bisschen umgewandelt. Da ist so, dass die Spermienproduktionsrate bei Männern im Prinzip in den letzten Jahrzehnten sehr stark abgenommen hat. Und bei anderen Säugetieren gibt's das im Prinzip auch sehr stark. Also das heißt, man sieht sehr viel in vielen Bereichen, dass im Prinzip sowas wie Reproduktionsfähigkeit und die Chancen, dass halt irgendwie Reproduktion erfolgreich ist, einfach runtergeht bei Säugetieren. Und beim Feldhamster, den trifft das sehr, sehr stark. Die Schwierigkeit, die dieses Tier jetzt hat, ist im Prinzip eine Schwierigkeit, die teilt sich das mit ganz vielen anderen mit ganz vielen anderen Arten, die diese Ackersituation besiedelt. Denn das große Problem, was wir meines Erachtens da eigentlich haben, ist, diese Arten werden nicht in Naturschutzgebieten geschützt. Also das heißt, es existieren keine Naturschutzgebiete, wo diese Populationen erhalten werden sollen, also Teil dieses Erhaltungskonzepts sind. Und das liegt daran, dass die Ackerlandschaften, obwohl es vom Aussterben bedrohte Ackerbiotoptypen, also beziehungsweise eine Auslöschung, so heißt das dann da, Biotoptypen gibt, also so Mageräcker, wo eigentlich auch exakt diese Art vorkommen, auf unterschiedlichen Lösböden zum Beispiel oder Lehmböden. Und diese Äcker sind aber zwar in einer roten Liste der Biotoptypen, die am stärksten gefährdeten Äcker, die es irgendwie gibt. Ja. Aber es gibt einfach kein Naturschutzkonzept für diese Äcker. Also das heißt, okay, die sind nicht irgendwie rechtsverbindlich naturgeschützt. Und gleichzeitig gibt es halt keine einheitlich rechtlich verbindliche Situation für die Bewirtschaftung, dass man sagt, diese Äcker werden so nachhaltig bewirtschaftet, damit sie gleichzeitig dem Erhalt dieser Populationen dienen, sondern da greifen dann natürlich die einzelnen Konflikte, die man so gesehen mit dieser Bewirtschaftungsfläche und der Person hat, die da bewirtschaftet. Und diese Flächen sind in der Regel nicht in öffentlicher Hand, also die gehören nicht irgendwie dem Land oder dem Bund oder so, sondern es sind dann auch häufig eben private Betriebe oder sowas. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das einfach nicht Hand in Hand einhergeht. Also das heißt, die Bewirtschaftung dieser Flächen sind natürlich nicht dienlich für den Erhalt von diesen Arten. Und so sieht das halt aus, dass im Prinzip die aktuellste Einstufung, die in Europa stattfand, also vom Aussterben bedroht so gesehen, auch vorhersagt, dass der Hamster im Prinzip auch ein Risiko läuft, im Prinzip auszusterben, wenn die Schutzmaßnahmen nicht optimiert werden. Und mit einer Prognose, da gibt es im Prinzip zwei Prognosen zu, 2038 beziehungsweise 2050 ausgestorben sein könnte. Und aktuell ist es auch eine recht traurige Situation, weil dieses Tier an vielen Orten schon in Erhaltungszuchten gezüchtet wird und auch da wieder freigelassen wird. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den ich vorhin schon mal hatte mit Artenschutz, wo ich immer denke, wenn man diesen Punkt erreicht hat, ist das noch die Art, die man da draußen erhält, oder fängt es nicht ab dem Zeitpunkt halt wirklich an, irgendwie schwierig zu werden? Und da gibt's halt leider auch ziemliche Herausforderungen bei. Aber das, was ganz schön ist, es gibt einzelne Orte, wo man relativ gut Feldhamster beobachten kann. Und es gibt quasi einen Bereich im Prinzip von einem Friedhof in Wien, wo relativ viele Feldhamster unterwegs sind und wo sehr viele Naturfotografinnen sich auf den Weg hinmachen, um die Feldhamster zu sichten.
Da habe ich auch gerade schon ein Foto von gefunden, als ich hier Feldhamster gegoogelt habe, stand da Feldhamster auf dem Friedhof in Wien.
Das ist scheinbar ein Spot, wo die sehr unbehelligt rumlaufen. Und man kann sie da scheinbar sehr gut beobachten, also deutlich besser als auf so manchem Acker bei uns, wo sie dann im Prinzip sehr versteckt leben. Und das finde ich irgendwie auf jeden Fall sehr interessant. Also wenn man mal irgendwie in Wien unterwegs ist, auf jeden Fall mal einen kleinen Abstecher zu dem Friedhof irgendwie einplanen, weil man sich da wohl die Feldhamster sehr gut ansehen kann.
Die Stadt Wien, habe ich gerade gesehen, hat sogar eine eigene Seite, das können wir vielleicht mal verlinken, wo Lebensraum Wien mit Karten. Die Karten zeigen einen Überblick über die Population des Feldhamsters in den Wiener Bezirken seit 2010. Hier finden Sie Feldhamster. Das können wir doch mal mit noch gut einstellen.
Genau, und das wäre auch meine Empfehlung. Also falls man da mal unterwegs ist, auf jeden Fall sich das Ganze mal anzuschauen. Denn so gut wie da kann man es momentan nirgendwo tun bei uns. Und gleichzeitig, wie gesagt, unter dem Aspekt, dass diese Art weiterhin rückläufig ist, ist das natürlich noch eine recht einmalige Chance, diese Tiere halt wirklich noch mit eigener Reproduktion sehen zu können. Denn bei den Zuchten gibt es teilweise auch große Probleme, aber die gibt es grundsätzlich, glaube ich, bei Nagetieren. Ich glaube, das ist auch so, dass in diesem Handel von Haustieren bei Meerschweinchen und Hamstern, also bei ganz vielen unterschiedlichen Nagetieren, diese Tumore, so Knubbel, die dann irgendwie bekommen. Das ist, glaube ich, ein relativ häufiges Phänomen. Und das ist auch schon das Phänomen in einzelnen von diesen Erhaltungszuchten, die es gibt. Also es ist nicht so leicht, im Prinzip solche Arten ja zu supporten. Und ja, hier wäre natürlich wirklich schön, wenn sich eigentlich das Ganze mal so durchsetzen sollte, dass dieser Agrarraum exemplarisch auch mal ein paar eigene Schutzgebiete bekommt, wo im Prinzip die Bewirtschaftung der Schutzgebietsfläche dient und damit in Einklang gebracht wird. Aber das gibt's bis heute leider noch nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb, egal ob Feldhamster, Rebhuhn, sehr viele Pflanzenarten, diese Getalflora, so nennt man das dann im Prinzip, die angepasst ist auf diese Bereiche, die sind alle enorm stark rückläufig und können im Prinzip kaum erhalten werden. Nur aufgrund dieser Situation, dass man versäumt hat, diese gefährdeten Ackerbiotoptypen in irgendeiner Form mal exemplarisch unter Schutz zu stellen. Also das genau. Hilfe wäre hier tatsächlich, wenn man sagt, man startet irgendwie als ein Bundesland jetzt vielleicht in Deutschland dann mal mit dem Versuch von so einem Modellprojekt und macht irgendwie eins, schreibt sich das auf die Fahne und hat vielleicht mal eine größere Fläche, wo man das Ganze mal ausprobiert und hat einfach mal ein Schutzgebiet auf einer Ackersituation. Das wäre hier mein Wunsch und mein Vorschlag vielleicht mal.
Genau. Vielleicht für alle noch, die jüngere Kinder haben, aber natürlich kann sich natürlich auch jeder anschauen. Ich habe gerade gesehen, dass es in der ARD-Mediathek vom 26.04. Bei der Sendung mit der Maus einen Beitrag über 8,5 Minuten zum Thema Feldhamster gibt. Was brauchen Feldhamster zum Leben? Warum sind sie gefährdet? Vielleicht packen wir das auch noch mal rein.
Das klingt gut. Das gucke ich mir gleich nach der Aufnahme. Gucke ich mir das auch mal an. Ja. Das wird meine Mittagspause.
Ich habe gerade ein bisschen durchgesappt. Da sind einige süße Aufnahmen zu sehen und auch offensichtlich Ausbildungsmaßnahmen. Also ja, klasse. Was machen wir doch? Ja, prima. Ich freue mich ja sehr über den Feldhamster als ihr Podcast heute.
Ja, auf jeden Fall. Also sie sehen schon wirklich toll aus und man sieht auch, es gibt unglaublich viele Fotos online. Das ist jetzt mittlerweile der Vorteil. Ich glaube, das ist eine Situation, die wird immer schöner, wenn man sich mittlerweile Eindrücke verschaffen möchte, kann man das wirklich gut. Und ich empfehle auf jeden Fall die Jungtiere des Feldhamsters in den ersten Wochen. Sehen sehr schön aus und ist, glaube ich, eine wirklich schöne und erhaltenswerte Art.
Toll. Ja, danke dir, Thomas. Okay, dann haben wir jetzt noch einen Punkt, oder? Bevor wir beide in die Mittagspause gehen.
Was
oder sollen wir es auf nächstes Mal verschieben?
Ich würde sagen, wir nehmen das gerne mit. Die Studie, natürlich, natürlich. Du hast vorhin so schön eingeleitet und ich habe mich noch entschieden für die ersten Grundeinblicke. Genau, jetzt wo wir wissen, wie eine Studie erstellt wird und was dahinter steckt, freue ich mich auf jeden Fall auf die Studie. Du hast gesagt, es ist eine nicht ganz aktuelle Studie, aber sehr spannend.
Ich persönlich finde sie sehr spannend. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen gebiased hier, weil ich mich thematisch einfach damit ein bisschen bei meiner Forschung sich damit ein bisschen beschäftigt. Und zwar ist sie vom 24. Juni 2022, also jetzt 2 Jahre alt. Und zwar erschienen in der Fachzeitschrift Science, also wieder eine sehr große, namhafte Zeitschrift. Und zwar von den Autoren, der erste Autor hier ist Henry Holm, der letzte Autor Benjamin van Mooy. Und unter anderem daran beteiligt waren das Woods Hole Institut in den USA, aber zum Beispiel auch das GEOMAR in Kiel, also eine deutsche Beteiligung auch diesmal hier an der Studie. So, und worum geht's jetzt hier in der Studie? Und zwar haben die WissenschaftlerInnen sich da angeschaut. Die haben Planktonproben genommen entlang, und zwar also ja im Atlantik und aber auch im Pazifik, also vor Alaska haben sie Planktonproben genommen, sie haben vor Hawaii Planktonproben genommen und dann aber tatsächlich auch die komplette Küste eigentlich runter, von Neufundland bis Uruguay. Also wirklich ziemlich viele Proben und zwar insgesamt 930 Planktonproben, die sie da genommen haben und dann da drin Lipide gemessen haben, also Fette. Und es geht in dieser Studie darum, dass die ungesättigten Fettsäuren wird man jetzt vielleicht kennen von der Ernährung, von der eigenen Ernährung, weil ungesättigte Fettsäuren ja sehr gesund sind im Gegensatz zu gesättigten Fettsäuren. Und zwar nehmen diese ungesättigten Fettsäuren mit der Temperatur ab. Also die Befürchtung der Autoren ist hier so ein bisschen, und das sieht man tatsächlich, dass mit steigenden Wassertemperaturen die Fettsäuren, die ungesättigten Fettsäuren abnehmen werden. Und warum sind ungesättigte Fettsäuren, oder warum ist das überhaupt so? Warum gibt es diesen Zusammenhang zwischen Temperatur und ungesättigten Fettsäuren? Weil es ist natürlich schon so, dass es viele verschiedene Umweltfaktoren gibt, die den Gehalt oder das Vorhandensein von verschiedenen Fettsäuren in Plankton beeinflussen. Temperatur ist aber definitiv eine der wichtigsten, kann man denke ich so sagen. Und zwar ist es so, dass bei gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, die eine ganz wichtige Eigenschaft für unsere Membranen haben. Also im Endeffekt die äußere Hülle unserer Zellen. Und da ist es so, dass Fettsäuren eingebaut werden können, um die Beweglichkeit dieser Membran zu steuern und zu beeinflussen und auch die Durchlässigkeit dieser Membran. Also wir haben ja bei unseren Membranen, bei unseren Zellmembranen ist es so, dass da Ionen durchdiffundieren können, passiv und aber tatsächlich ja auch aktiv reingeholt werden in die Zelle. Und wenn gesättigte Fettsäuren eingebaut werden, das kann man sich jetzt vorstellen wie so eine Spaghetti. Und zwar sind gesättigte Fettsäuren, haben die Kohlen, haben diese Kohlenstoffketten, die wirklich mit einer Bindung die Kohlenstoffatome verbunden sind. Und das führt dann dazu, dass die gesättigte Fettsäure wie so ein langer Strang ist, die eingebaut wird in unsere Membran. Also wie so eine Spaghetti, kann man sich das vorstellen. Viele Spaghettis nebeneinander. So, das heißt also, wenn wir viele gesättigte Fettsäuren einbauen, können die Spaghetti ziemlich nah nebeneinander liegen und haben quasi eine sehr dichte Packung quasi von diesen Fettsäuren. Ungesättigte Fettsäuren haben eine Doppelbindung oder mehrere Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen. Da unterscheiden die sich ein bisschen, ist jetzt hier aber eigentlich irrelevant. Was wichtig ist, ist, dass diese Doppelbindungen dazu führen, dass die Spaghetti quasi so eine Art Knick bekommt, also eher zu so einer Fusilli oder sowas wird, also zu so einer gedrehten Nudel oder zu einer sehr verknickerten Nudel irgendwie, die dann dazu führt, wenn man jetzt viele verschiedene Fusillis nebeneinander legen würde, das sind für alle, die Fusilli jetzt nicht kennen, sind diese Spiralnudeln, wenn man die jetzt nebeneinander legen würde, würde man sehen, dass da deutlich mehr Platz ist für alles Mögliche, um dazwischen herzukommen. Und das führt dazu, wenn ungesättigte Fettsäuren eingebaut werden, dass die Membran beweglicher bleibt und aber zum Beispiel auch, also bei kälteren Temperaturen beweglicher bleibt und aber auch zum Beispiel mehr Ionen eben passiv hindurchkommen durch diese Membran. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, bei kalten Temperaturen ist es also von Vorteil für viele Lebewesen, wenn sie ungesättigte Fettsäuren einbauen, weil sie dann eben eine beweglichere Membran haben, weil eben mehr Platz ist zwischen diesen die Lipidmolekülen. Bei wärmeren Temperaturen ist aber genau das Gegenteil der Fall. Also da ist es eher so, dass die Stabilität dieser Membran aufrechterhalten werden muss und deswegen häufig gesättigte Fettsäuren eingebaut werden, also diese Spaghettis quasi, die dann eben zu einer sehr dichten Struktur der Membran führen. Und genau das haben die WissenschaftlerInnen da jetzt eben gesehen, dass je wärmer die Temperaturen werden, desto, oder je wärmer die Temperaturen eben sind, desto weniger ungesättigte Fettsäuren gibt es tatsächlich in diesen Planktonproben. Und eine haben sie sich besonders angeschaut, und zwar ist das die Eicosapentaensäure. Mit der habe ich mich tatsächlich auch während meiner Doktorarbeit beschäftigt. Allerdings nicht, ja, auch im Plankton, aber eben im Süßwasser. Und die Eicosapentaensäure wird zum Beispiel, also ist eine Fettsäure, die wir selber gar nicht synthetisieren können. Also wir sind, also wir können sie schon aus gewissen Vorstufen, wie zum Beispiel der Alpha-Linolensäure, synthetisieren, aber wir brauchen eben eine gewisse Vorstufe, um wie alle anderen Tiere eigentlich auch, um diese EPA, nennt sie sich kurz, selbst produzieren zu können. Alternativ kommen wir, wie zum Beispiel Fische auch, eigentlich nur durch direkte Nahrungsaufnahme drauf, weil die einzigen, die das wirklich aus nichts quasi synthetisieren können, also von Anfang bis zum Ende, das sind Phytoplanktonarten. Und Zooplanktonfische, wie auch dann auch später Menschen, können das eben nur bis zu einem sehr bestimmten Maße vervollständigen, wenn sie gewisse Vorstufen dieser Säure haben, aber eben nicht von vornherein synthetisieren. Und da sind auch die Raten relativ gering. Also man kann eigentlich sagen, dass wir auf einen, wie viele Tiere auch, darauf angewiesen sind, das mit der Nahrung direkt zu uns zu nehmen. Das können wir zum Beispiel, indem wir Fischöl konsumieren oder indem wir Fische konsumieren. Natürlich könnte man jetzt auch direkt die Algen konsumieren, weil die sind ja diejenigen, die das produzieren und nicht die Fische. Und was die Autoren jetzt eben auch so ein bisschen befürchten ist, weil man nämlich auch in den Fischen schon sieht, dass sie, weil sie es ja auch nicht selber produzieren, sondern nur durch die Algen, also durch die Nahrungskette, die aquatische Nahrungskette aufnehmen, dass sie eben viel, viel weniger von diesen, von dieser EPA, von diesen ungesättigten Fettsäuren dann auch haben könnten in der Zukunft, weil eben das Plankton, also der Verursacher oder der Entsteher, diejenigen, die das im Endeffekt eigentlich produzieren weltweit am meisten, das eben nicht mehr produzieren, weil die Temperaturen steigen. Und das könnte natürlich dann auch für uns relevant werden, weil wir dann eine Unterversorgung von dieser EPA für uns haben. Und warum ist das für uns zum Beispiel wichtig? Also es gibt Studien, die zeigen, dass eine ausreichende EPA Konzentration der Aufnahme bei Menschen zu positiven Emotionen führt, gegen Ängste und Depressionen zum Beispiel wirken kann, Symptome von Schizophrenie mindern kann, wichtige Eigenschaften für das Immunsystem, für die Blutgerinnung, Regulation von Blutdruck und Herzfrequenz haben kann. Also es gibt wirklich viele wichtige Faktoren, weshalb wir einfach darauf angewiesen sind, eine vernünftige Zufuhr von EPA oder ganz grundsätzlich ungesättigten Fettsäuren zu haben. Und dann ist es natürlich beängstigend, wie ich finde, wenn es Studien gibt, die eben zeigen, hey, die globale Erwärmung, die wir irgendwie so sehen, die Klimakatastrophe, in der wir mittendrin uns irgendwie befinden, führt dazu, dass wir an solche Nährstoffe vielleicht gar nicht mehr drankommen könnten in ein paar Jahren. Und interessanterweise gibt es da noch relativ wenig zu, auch im Süßwasser, inwieweit da so diese Versorgungssicherheit vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren gesichert ist an diesen Fettsäuren und ob wir da ähnliche Trends sehen, dass die abnehmen in unseren Gewässern mit dem Klimawandel. Und ich finde das einfach interessant, diese Studie, weil ich es total toll finde, dass sie da wirklich so einen riesen Datensatz haben und einmal die ganze Küste entlang lang geprobt haben und weil es mich selber als Wissenschaftlerin motiviert und fasziniert und sich meine Forschung eben auch mit diesem Thema beschäftigt.
Ja, vielen Dank. Enorm spannend. Also ich habe nichts davon mitbekommen. Das ist irgendwie ein Fachbereich, da kriege ich irgendwie auch einfach zu wenig mit. Und vor allem, ziemlich bedeutsam. Ne? Also ich sag mal, wenn man wirklich Brücken schlagen kann und sieht einfach, das hat Nahrungsnetzauswirkungen, wo dann Menschen selbst beteiligt sind, irgendwie bei so einem Nahrungsnetz plötzlich, so gesehen. Das ist natürlich schon irgendwie echt eine Hausnummer. Ich habe auch noch eine andere Frage, und zwar, ich meine, ich habe vor einigen Jahren irgendwie auch gelernt, dass Lipide auch bei der Kommunikation von Plankton irgendwie eine ziemlich wichtige Rolle spielen können, also innerartlich. Weißt du da was zu? Da haben die AutorInnen da irgendwas gesagt, was das für die Plankton-Gesellschaften an Auswirkungen haben kann, wenn das im Prinzip... Okay.
Da haben sie jetzt nicht zugesagt, ob das da irgendwelche Auswirkungen haben kann, ja.
Weil man natürlich davon ausgehen muss, dass in erster Linie erstmal die Arten ja selbst irgendwie davon betroffen sind, wenn sowas zurückgeht.
Also ich würde jetzt ehrlicherweise behaupten, dass für die Arten, die oder für das Plankton an sich, für das Phytoplankton, für das Phytoplankton, die das ja selber produzieren, das erstmal kein großes Problem darstellen wird, ob wir diese ungesättigten Fettsäuren jetzt haben oder nicht, weil das ist ja für die eine Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen, was problematisch sein könnte, aber da wissen wir eben noch nicht genug drüber. Das ist gerne was, woran ich in den nächsten Jahren arbeiten wollen würde, ist inwieweit das Probleme für höhere Ebenen eben auslösen wird. Also zum Beispiel für das Phytoplankton, was Phytoplankton frisst und was deutlich mehr darauf angewiesen ist, wie wir Menschen auch, diese Lipide eben mit der Nahrung aufzunehmen. Und da gibt es eben unterschiedliche Arten, die verschiedene Anforderungen haben und verschiedene Mengen von diesen Lipiden auch brauchen, um überhaupt existieren zu können. Ja. Und da kann es dann zum Beispiel auch sein, dass man ganze Veränderungen in der ganzen Strukturzusammensetzung vom Zooplankton an sich sehen und dass wir vielleicht Arten, und jetzt rede ich nicht nur über einzelne Arten, sondern ganze funktionelle Gruppen verlieren könnten, weil die eben höhere Anforderungen zum Beispiel haben als andere funktionelle Gruppen. Ja. Und das wäre natürlich dann, Das wäre dramatisch, wenn wir da tatsächlich ganze Gruppen verlieren würden, weil es eben, weil es dazu, also man nennt das in der Wissenschaft Mismatch, also dann, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen bei der Studie, wo es um Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor ging, dass es eben dass es Anpassungen gibt auf ganz grundlegenden Ebenen, wie also bei Primärproduzenten, wie zum Beispiel im Phytoplankton, die dazu führen, dass eben Bedingungen von höheren trophischen Ebenen, wie zum Beispiel vom Zooplankton oder auch von uns Menschen, vielleicht nicht mehr erfüllt werden können. Und dann aufgrund von einer Anpassung einer Ebene, wir andere Ebenen eventuell tatsächlich gar nicht mehr haben könnten.
Ja, vor allem, weil man ja, also da ist es ja jetzt wirklich schwierig, sich vorzustellen, selbst wenn man sagen könnte, dass so auf unterschiedlichen trophischen Ebenen sich andere Organismen dann auch irgendwie anpassen könnten, so geht das ja im Prinzip nicht bei Defiziten von Nährstoffen, auf die grundsätzlich angewiesen sind. Also das funktioniert
da
ja nicht.
Und vor allem geht es nicht so schnell, ne? Weil das Phytoplankton, das passt sich ja innerhalb von wenigen Generationen da tatsächlich drauf an oder teilweise innerhalb eines Lebenszykluses. Die haben dann eine unfassbare Plastizität, also sind in der Lage, sich eben ganz schnell anzupassen. Und du kannst nicht von heute auf morgen auf einmal deinen Nährstoff, also so ein Nährstoffdefizit sich da irgendwie anpassen. Und wir reden ja dann tatsächlich davon, das sind ähnlich wie für uns Menschen, einfach essentielle Nährstoffe, die dazu führen, dass wir im Zweifelsfall, und das gilt für Zooplankton, eben einfach sterben, wenn die nicht da sind. Und da ist dann nichts mit Anpassung, wenn man tot ist.
Ja. Sehr spannende Studie wieder, Jana. Also ich finde die Auswahl immer sehr gut, sehr gelungen. Okay. Weil ich irgendwie einfach merke, das sind einfach Studien, die so das große Ganze und immer so den Zusammenhang irgendwie aufzeigen. Und vor allem den Zusammenhang eben von unterschiedlichen trophischen Ebenen finde ich einfach immer total spannend, weil man einfach sieht, wie eng dann doch alles irgendwie in Abhängigkeit zusammen voneinander existiert und wie fragil das durchaus sein kann. Ne? Also deswegen
Bei dir haben wir einen kleinen Bias zu kleinen Käfern und bei mir wahrscheinlich zu aquatischen Studien, aber das eine war zumindest schon was Terrestrisches, also.
Ich gebe
mir Mühe.
Du gleichst ebenfalls aus und ich glaube auch, dass ansonsten die aquatischen Studien bisher auch sehr spannend waren. Und ich glaube, die Einblicke da sind auch sehr spannend.
Ja. Du, ich habe zum Abschluss noch einen Tipp, den wollte ich letztes Mal eigentlich schon loswerden. Und habe mir gedacht, ich kann ihn auch jetzt einfach loswerden, bevor wir uns jetzt gleich unsere wohlverdiente Mittagspause verabschieden. Und so habe ich letztens mit jemandem telefoniert und die Frau hat mir auch erzählt, dass sie mit ihren Hunden Müll sammeln geht, wenn sie im Wald unterwegs ist. Und ich musste schmunzeln, weil ich an dem Tag nämlich auch morgens, also ich habe zwei Hunde, morgens mit meinen Hunden spazieren gegangen bin. Und auch ich tue das, vor allem morgens auf meiner morgendlichen Runde, dass ich jeden Müll, der mir irgendwie über den Weg fliegt, und das ist leider echt einiger hier in Dänemark, in Schweden war das deutlich besser, aufsammeln und mitnehme. Und da war dann ein kleines Kind, ein kleiner Junge unterwegs mit, hatte auch so Plastikhandschuhe an, damit er nicht mit der Hand direkt anfassen musste. Die natürlich viel zu groß waren. Also man sah richtig, wie seine Hand so schwamm in diesem großen Plastikhandschuh. Und der grinste mich irgendwie total stolz irgendwie an und zeigte mir, was er für Müll schon irgendwie gefunden hatte. Und ich dachte mir irgendwie, es ist natürlich traurig, dass das irgendwie wichtig ist. Und vielleicht ist es auch im großen Bild, irgendwie im großen Ganzen auch gar nicht so wichtig, ob da jetzt eine Chipstüte mehr durch die Gegend fliegt oder nicht. Aber einfach so fürs eigene Gefühl, finde ich, ist es auch einfach was Schönes. Von daher meine Empfehlung heute einfach mal, wenn ihr spazieren geht, und dafür braucht man auch keinen Hund, ist so grundsätzlich einfach auch gesund für sich selber, ein bisschen spazieren zu gehen, nehmt doch einfach mal eine Tüte mit, nehmt vielleicht einen Einmalhandschuh mit oder einen Winterhandschuh, den ihr noch irgendwie habt, den ihr waschen könnt, und sammelt doch einfach mal ein bisschen Müll auf und recycelt den danach und tut einfach mal vor eurer eigenen Haustür was Gutes für die direkte Umwelt, für die Arten, die da vor Ort bei euch leben. Also meine Empfehlung, Müll sammeln gehen.
Ein kleiner Aufruf quasi.
Genau.
Ich würde dem auch nachkommen. Beim nächsten Mal, wenn ich im Naturschutzgebiet unterwegs bin, würde ich auch mal das Ganze machen. Ich mache das nämlich normalerweise nicht. Das schwankt immer irgendwie total. Bin manchmal irgendwie total so denke mir so, nee, also den Müll von anderen Menschen irgendwie wegräumen oder so, das macht jetzt auch nicht so viel Sinn und keine Ahnung was. Habe immer noch irgendwie schockierende Eindrücke von so anderen Teilen der Erde mitgenommen, wo viel mehr Müll, es kann ja schon in den Mittelmeerraum gehen, irgendwie, was so unser Tourismus oder so da irgendwie anrichtet im Prinzip und was dann im Hinterland da irgendwie und los ist, also wie sich da Müll ansammelt. Aber trotzdem ist der danach erstmal aus der Umwelt raus. Das heißt, egal was man rausnimmt, das ist nicht mehr drin und deswegen natürlich auch eine gute Sache. Ich komme dem nach und
sehr gut, wir können ja hier vielleicht mal einen kleinen Deal machen. Also ich wohne direkt an einem Naturschutzgebiet hier in Kopenhagen und wir könnten ja mal sagen, wir gehen beide mal Müll sammeln und posten dann mal auf Instagram ein Foto mit unserem gesammelten Müll.
So machen wir
und,
das.
Und gucken und schreiben vielleicht einfach mal auch dazu, wie lange waren wir jetzt Müll sammeln oder wie lange waren wir spazieren, wie viel Müll haben wir gefunden. Und einfach mal so als kleiner Anreiz für alle, die uns hier zuhören und die uns vielleicht auf Instagram folgen. Wir gehen mit einem guten Beispiel voran und sammeln mal mindestens eine Stunde Müll und
schauen, was zusammenkommt.
Genau.
So machen wir es. Sehr gut.
Toll. Finde ich gut.
Challenge accepted und ich freue mich auf jeden Fall. Dir ganz lieben Dank für die ganzen Einblicke mal wieder.
Danke dir.
Das war sehr spannend heute. Und
fand ich auch. Ja,
dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt eine schöne Mittagspause.
Danke und ebenfalls.
Euch ganz
viel
lieben
Spaß
Dank
bei der Sendung mit deinem Haus.
Genau, die schaue ich mir gleich noch an, die Folge.
Ja.
Und euch lieben Dank fürs Reinhören und bis bald.
Bis bald, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.